Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir wollen heute weitermachen mit dem Philipperbrief. Wir sind im zweiten Kapitel und heute schauen wir uns etwas ganz Besonderes an. Heute haben wir eine ganz besondere Delikatesse. Wir kommen heute nämlich zum Höhepunkt. Und es ist nicht nur ein Höhepunkt im Philipperbrief, es ist einer der Höhepunkte im gesamten Neuen Testament. Dieser Abschnitt heute ist absolut einmalig. Heute schauen wir uns an, welche Einstellung Jesus in der Demut hatte. Und das sind die Verse 6 bis 8. Philipper 2, die Verse 6 bis 8. Wir wollen den Abschnitt gemeinsam lesen und ich fange dann schon an ab Vers 1 und die Predigt geht dann über die Verse 6 bis 8. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn es irgendeinen Zuspruch der Liebe gibt, wenn es irgendeine Gemeinschaft des Geistes gibt, wenn es irgendeine Zuneigung und Erbarmen gibt, so erfüllt meine Freude, indem ihr dasselbe denkt, die gleiche Liebe habt, einmütig seid und an das eine denkt. Tut nichts aus Selbstsucht oder eitler Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie auch Jesus Christus gesinnt war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja sogar bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Damit sich in dem Namen Jesu jedes Knie beuge, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Liebe Gemeinde, wir haben es schon gehört, die Philippa-Gemeinde war jetzt nicht so die Problemgemeinde, die haben keine ihr Lehren vertreten, Paulus hatte keine schlaflosen Nächte wegen ihnen. Ganz im Gegenteil, er hat sich sehr über sie gefreut. Sie haben ihn unterstützt. Sie waren wirklich eine Gemeinde, die sehr vorbildlich war. Aber, wie das bei Menschen so ist und wie das bei Gemeinden auch so ist, sie waren nicht perfekt. Wir haben das eben schon gehört in Vers 2. Paulus schreibt, erfüllt meine Freude. Man könnte auch sagen, macht meine Freude vollkommen. Also der Paulus freut sich wirklich über die Philippa, aber trotzdem ist immer noch Luft nach oben. Und das sagt er in Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder eitler Ruhmsucht. Wir haben das schon mal gehabt, wenn ihr euch erinnert, im ersten Kapitel, da hat Paulus gesagt, es gibt manche, die verkündigen Christus aus guter Gesinnung, die verkündigen ihn aus Liebe. Aber es gibt andere, die machen es aus Neid und aus Selbstsucht. Und genau das, sagt Paulus in Vers 3, das sollt ihr nicht tun. Was immer ihr auch tut, tut es nicht aus Selbstsucht, sondern stattdessen, was soll stattdessen ihre Einstellung sein? In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Denn jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie auch Jesus Christus gesinnt war. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Wie war denn Jesus Christus gesinnt? Welche Einstellung hat er denn gehabt? Und dafür haben wir heute drei Punkte. Der erste Punkt, das ist dann Vers 6. der wird lauten, dass Jesus Gott ist. Der zweite Punkt, das ist dann Vers 7, da schauen wir uns an, dass Jesus Mensch geworden ist. Wir schauen uns an, was das heißt und was das nicht heißt. Und dann kommen wir zu Vers 8, da werden wir dann sehen, dass Jesus sich selbst geopfert hat. Also erster Punkt, Jesus ist Gott. Zweiter Punkt, Jesus wurde Mensch. Dritter Punkt, Jesus hat sich selbst geopfert. Also wir gehen zum ersten Punkt, Vers 6. Und den lesen wir gleich nochmal. Also der Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Wort Gestalt, das springt einem ja schon so ein bisschen ins Auge. Man fragt sich ja, was soll das heißen? Was ist eine Gestalt Gottes? Was meint Paulus damit, wenn er sagt, Jesus war in der Gestalt Gottes? In der deutschen Sprache heißt ja Gestalt meistens was Äußeres. Das kann also die äußere Form sein, das kann der Umriss einer Person sein, das kann eine Erscheinung sein, auf jeden Fall irgendetwas Sichtbares, etwas, was wir sehen können. Aber das kann hier doch gar nicht gemeint sein, denn Gott ist ja unsichtbar. Außerdem hat Gott keinen Körper, Gott hat doch keine Körperteile, Gott hat doch keine Gestalt. Gott ist Geist, schreibt Johannes mal. Und ein Geist, so hat es Jesus seinen Jüngern erklärt, ein Geist hat kein Fleisch und keine Knochen. Also was meint Paulus hier mit der Gestalt Gottes? Mit dieser Gestalt Gottes meint Paulus das Wesen Gottes. Er möchte sagen, dass Jesus das Wesen Gottes war. Also dass Jesus von seinem Wesen Gott war. Und das wird dann noch deutlicher, wenn wir den Vers 6 weiterlesen. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also Paulus schreibt nicht, Jesus, der war Gott ähnlich, der war so ungefähr ein bisschen so wie Gott, sondern er sagt, Jesus war Gott gleich. Er will damit sagen, dass Jesus 100% Gott war. In der Mathematik würden wir ein Gleichheitszeichen setzen. Also so wie wir sagen, 1 und 1 ist gleich, so gleich war Jesus Gott. Und das wird noch deutlicher, wenn wir uns das Johannesevangelium anschauen. Ganz am Anfang, Johannes 1, Vers 1. Da schreibt Johannes, am Anfang war das Wort. Und wenn wir das weiterlesen, dann sehen wir, dass Johannes mit dem Wort Jesus meint. Er sagt, am Anfang war das Wort, also Jesus war schon von Anfang an da und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann geht's weiter. Dieses Wort war am Anfang bei Gott, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das heißt, Jesus war schon immer da und Jesus hat alles erschaffen. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist ewig und das ist er deswegen, weil er Gott ist. Das wird auch sehr schön deutlich im Hebräerbrief, Hebräer 1, die Verse 8 und 9. Da gibt es ein sehr interessantes Zitat aus Psalm 45. Da sagt nämlich Gott der Vater zu dem Sohn Jesus Christus, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, der Vater bezeichnet Jesus hier ausdrücklich als Gott. Wenn wir das weiterlesen, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Der Vater bezeichnet sich selbst als Gott und er bezeichnet Jesus auch ausdrücklich als Gott. Und das heißt jetzt nicht, dass es hier zwei Götter gibt, denn Paulus sagt bei den Korinthern, 1. Korinther 8, dass es nur einen Gott gibt. Er sagt, wir wissen, es gibt keinen anderen Gott als nur den einen, es gibt nur einen Gott. Aber dieser eine Gott besteht aus drei verschiedenen Personen, aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir sehen das auch sehr, sehr schön beim Taufbefehl. Da sagt ja Jesus, geht nun hin, mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie. dann würde man jetzt denken, dass er sagen würde, tauft sie auf die drei Namen, nämlich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er sagt, tauft sie auf den Namen in der Einzahl, tauft sie auf den Namen Gottes, nämlich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es gibt einen einzigen Gott. Alle drei Personen sind Gott und Jesus ist auch Gott. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Was heißt das? Was heißt es, dass Jesus Gott ist? Das heißt zum Beispiel, dass Jesus allwissend ist. Er weiß alles. Er ist allmächtig. Er kann alles. Er ist vollkommen gut. Er ist ewig. Er ist unveränderlich. Er ist absolut heilig. Er ist voller Liebe. Er ist voller Wahrheit. Er ist voller Barmherzigkeit. Er ist voller Geduld. Er ist voller Gnade und voller Treue und voller Freundlichkeit. Das ist Jesus. Und das ist unser erster Punkt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Dieser Jesus ist Mensch geworden. Also nochmal Vers 6. Jesus, der in Gestalt Gottes war, also er war in dem Wesen Gottes, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er ist Gott. Und dann Vers 7. Er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde einem Menschen gleichgestaltet. Dass sich Jesus entäußerte, das kann man auch so übersetzen, dass er sich entleerte. Und das wiederum heißt, dass er die Gestalt eines Knechtes annahm. Und jetzt haben wir wieder das Wort Gestalt. Und auch hier geht es nicht um das Äußere. Man kann ein Knecht sein und es nur äußerlich sein. Also man kann einen Chef haben, möchte ihm eigentlich nicht gehorchen, man macht es nur, wenn der Chef guckt. Eigentlich hat man keine Lust, die Arbeit zu tun. Und wenn der Chef weggeht, dann macht man irgendwas anderes. Und wenn der Chef guckt, dann tut man so, als wenn man die Arbeit tut. Bei Jesus war das nicht so. Jesus war ein Knecht in seiner Gesinnung, in seiner Einstellung. Und Jesus ist ein Knecht geworden. Und wenn wir diese Gesinnung, wenn wir diese Einstellung auch haben sollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wenn Jesus ein Knecht war, wer ist dann sein Herr gewesen? Wem war er dann eigentlich gehorsam? Und das müssen wir klären, weil diesem Herrn müssen wir auch gehorsam sein. Und Jesus hat mal seinen Jüngern erklärt, dass er leiden muss und dass er sterben muss und dass er auferstehen wird. Und dann hat Petrus ihn an die Seite genommen und hat gesagt, nein, das darf auf keinen Fall passieren. Auf keinen Fall darfst du sterben. Und wenn wir jetzt schon mal Vers 8 uns anschauen, da heißt es ja, Jesus erniedrigte sich selbst und er wurde gehorsam. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Jesus war darin gehorsam, dass er sogar bis zum Tod gegangen ist, dass er sogar bereit war zu sterben. Und in Matthäus 16 haben wir jetzt einen Fall, wo Petrus das nicht wollte. Petrus wollte nicht, dass Jesus sterben muss. Und wie sieht jetzt eine Reaktion in Demut aus? Wie zeigt sich das jetzt, demütig zu reagieren? Wir würden jetzt denken, dass Jesus sagen würde zu Petrus, lieber Petrus, du hast recht. Ich habe mich da geirrt. Du weißt es besser. Oder man könnte auch sagen, lieber Petrus, ja, ich überlege mir das nochmal. Es ist vielleicht wirklich keine gute Idee, dass ich an das Kreuz gehen sollte, dass ich sterben sollte. Aber was sagt Jesus wirklich zu Petrus? Er sagt, Matthäus 16, Vers 23, weiche von mir, Satan. Weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ich möchte dir eine Frage stellen. Ist das eine Antwort in Demut? Zeigt sich hier diese Gesinnung, die wir auch anstreben sollten? Man könnte natürlich jetzt andere Stellen zitieren. Man könnte sagen, okay, bei der Frau am Jakobsbrunnen hat sich Jesus anders verhalten, das stimmt. Aber wir müssen auch solche Stellen beachten. Ist das diese Demut? Ist das diese Gesinnung, die wir haben sollten? Jesus ist auch hier demütig gewesen und wir sehen auch, warum das so war. Und diese Antwort gibt uns auch Petrus. Und zwar in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Da wurden Petrus und die Apostel gefragt, warum sie im Namen Jesus lehren, obwohl ihnen das ausdrücklich verboten wurde. Und da sagen sie diesen entscheidenden Satz: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und diese Einstellung hat Jesus immer gehabt. Wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen. Wir müssen uns natürlich unterordnen. Die Kinder müssen sich den Eltern unterordnen. Die Frauen müssen sich den Männern unterordnen. Wir in dieser Gemeinde müssen uns den Ältesten unterordnen. Und im Beruf müssen wir uns unserem Chef unterordnen. Das ist alles richtig. Aber diese Unterordnung hat Grenzen. Und die Grenze ist dann erreicht, wenn Menschen etwas von uns fordern, was gegen den Willen Gottes ist. Und so war das bei Petrus gewesen. Petrus wollte nicht, dass Jesus sterben muss. Und weil es gegen den Willen Gottes war, deswegen hat sich Jesus geweigert. Das heißt, dass Jesus als Knecht gekommen ist, heißt in erster Linie, dass er dem Vater gehorsam war. Nicht unbedingt den Menschen, zumindest nicht in allen Fällen. Er war dem Vater gehorsam. Für ihn ist er gekommen. Und dann können wir uns das noch weiter anschauen. Also wir haben schon gehört, Jesus hat sich entäußert, er hat sich entleert. Das heißt, dass er Mensch wurde. Wir können uns jetzt noch anschauen, was das heißt, dass er ein Mensch wurde. Also Jesus hat einen Körper bekommen, er hatte einen menschlichen Körper. Er ist im Mutterleib aufgewachsen, er wurde geboren, er ist älter geworden, er hat Hunger gehabt, er hat Durst gehabt, er ist müde geworden, er hat geschlafen, das ist auch etwas Menschliches, er hat Schlaf benötigt, er konnte Schmerzen empfinden, er konnte sterben. Das sind alles zutiefst menschliche Eigenschaften. Aber wir müssen jetzt einen wichtigen Punkt noch beachten, wie man es nämlich nicht verstehen darf. Wenn wir davon reden, dass Jesus Mensch geworden ist, dass Jesus sich erniedrigt hat, dass Jesus bereit war, all das auf sich zu nehmen, dann müssen wir auf einen Punkt achten. Jesus hat niemals aufgehört, Gott zu sein. Dass Jesus Mensch geworden ist, heißt nicht, dass er deswegen aufgehört hat, Gott zu sein. Und wir nennen das die Zwei-Naturen-Lehre. Das ist sehr kompliziert. Aber wir müssen das ein bisschen verstehen. Jesus hat zwei Naturen gehabt. Er hatte eine göttliche Natur und eine menschliche Natur. Und diese göttliche Natur, die hat er immer gehabt, weil Jesus immer Gott war. Das hat sich nie geändert. Er war immer vollkommen. Er war immer allwissend. Er war immer allmächtig. Und als Jesus Mensch geworden ist, da hat er eine neue Natur bekommen. Eine menschliche Natur. Aber diese menschliche Natur, die wurde hinzugefügt. Ich möchte mal ein Beispiel machen, damit das deutlicher wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel und das ist nur ein Bild und Bilder sind immer so ein bisschen gefährlich. Ich versuche es trotzdem. Stell dir vor, du bist der Trainer einer Fußballmannschaft und du entscheidest dich, mit nur einer Sturmspitze zu spielen. Also du sagst dir, ein Stürmer reicht. Und dann in der 70. Minute merkst du, dass deine Taktik nicht aufgegangen ist, denn deine Mannschaft hat immer noch kein Tor geschossen. Du kannst aber noch einmal wechseln und du hast auf deiner Ersatzbank einen anderen Stürmer. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du wechselst den einen Stürmer aus, der auf dem Spiel ist, und wechselst stattdessen den anderen, den neuen Stürmer ein. Dann hast du einen ganz klassischen Wechsel. Der eine kommt raus, der andere kommt rein. So war das bei Jesus nicht gewesen. Also es war nicht so, er hatte die göttliche Natur, die hat er dann aufgegeben und dadurch ist er Mensch geworden. Also er war Gott, das hat aufgehört, er ist ein Mensch geworden und dann wenig später ist er wieder Gott geworden. Sondern es war anders. Es wäre jetzt so, als wenn ich als Trainer sage, ich lasse den einen Stürmer drin und tue den anderen Stürmer zusätzlich dazu. Also wir spielen jetzt mit zwei Stürmern. Natürlich muss man dann einen anderen Spieler auswechseln, das ist mir klar, aber es geht einfach darum, wir spielen dann mit zwei Stürmern. Das ist natürlich nur ein Bild. Es geht einfach darum, dass Jesus beides war. Er war Mensch, aber er ist auch Gott geblieben. Und wir sehen das sehr schön in Johannes 10. Da hat Jesus nämlich zu den Juden mal gesagt, ich und der Vater sind eins. Und daraufhin wollten ihn die Juden steinigen. Da hat Jesus gesagt, warum wollt ihr mich steinigen? Warum wollt ihr mich steinigen? Für welches gute Werk wollt ihr mich steinigen? Und da haben sie gesagt, wir steinigen dich nicht wegen ein gutes Werk, sondern wegen Gotteslästerung, weil du dich selbst zu Gott machst. Der Anspruch von Jesus war es immer auch, Gott zu sein. Und diesen Anspruch hat er niemals aufgegeben. Wir sehen das auch sehr schön nach der Auferstehung. Da sagt ja Thomas zu Jesus, als er ihn sieht, mein Herr und mein Gott. Thomas bezeichnet Jesus ausdrücklich als Gott. Und Jesus bestätigt das. Das heißt, wir müssen beides festhalten. Jesus ist Mensch geworden, aber er ist trotzdem Gott geblieben. Und wenn wir uns jetzt nochmal Vers 7 anschauen, da heißt es, dass Jesus sich selbst entäußerte. Er entäußerte sich selbst. Vers 8, er erniedrigte sich selbst. Also es ist nicht so, dass er entäußert wurde, sondern er hat sich selbst entäußert. Bei uns ist das bekanntlich anders gewesen, dass wir geboren wurden, dass wir, wenn man so will, dass wir Mensch geworden sind. Das haben wir nicht selbst gewollt, denn unsere Eltern haben uns nicht gefragt. Unsere Eltern haben uns nicht gefragt, hier, bist du damit einverstanden, dass du jetzt gezeugt wirst? Unsere Eltern haben uns nicht gefragt, warum nicht? Weil wir noch gar nicht da waren. Und das war bei Jesus anders. Jesus war schon da, bevor er überhaupt geboren wurde. Jesus hat das mal zu den Juden gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Jesus hat gesagt, ich war sogar schon da, bevor Abraham da war. Und er war nicht als Mensch vorher schon da, sondern er war als Gott vorher schon da, weil er ewig ist. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir das verstehen. Dass Jesus Mensch geworden ist, das war freiwillig. Er hat es selbst gewollt. Und wenn wir das jetzt noch weiterlesen, Vers 7, er entäußerte sich selbst, er nahm die Gestalt eines Knechtes an, und dann wurde er den Menschen gleichgestaltet. Also nochmal Vers 6, wir hatten jetzt die Gestalt Gottes, Jesus war in der Gestalt Gottes, also er war das Wesen Gottes, er war Gott, dann nahm er die Gestalt eines Knechtes an, ja, er wurde ein Diener, dann hatten wir, dass er Gott gleich war, auch Vers 6, aber jetzt heißt es nicht, dass er den Menschen gleich wurde. Wir haben hier wirklich ein anderes Wort, wir haben ja das Wort gleichgestaltet. Jesus ist Mensch geworden, aber es gibt ein ganz entscheidender Punkt, wo er nicht so geworden ist, wie wir alle heute sind. Und dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Und diesen Punkt finden wir in Hebräer 4. Hebräer 4, die Verse 14 bis 15. Da heißt es, wir haben einen großen Hohenpriester, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. So lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allen versucht worden ist. In ähnlicher Weise wie wir. Und dann kommt der entscheidende Nachsatz. Doch ohne Sünde. Er war ohne Sünde. Und jetzt müssen wir dieses Wort Sünde uns ein bisschen genauer anschauen. Und ich muss jetzt ein bisschen ausholen, bevor ich auf den Vers 8 kommen kann. Denn wenn wir nicht verstehen, was das heißt, wenn wir nicht verstehen, was es heißt, dass Jesus ohne Sünde war, und wenn wir nicht verstehen, was es heißt, dass wir Sünder sind, dann können wir den Vers 8 nicht verstehen. Das Problem ist heute, dass dieses Wort Sünde heute völlig unterschiedlich verstanden wird. Manche Leute verstehen das Wort gar nicht, manche Leute verstehen das Wort, die verstehen nicht, wo das Problem liegt. Deswegen wird das jetzt ein bisschen ausführlicher sein. Und dann kommen wir zu Vers 8. Es war am Anfang so, dass Gott Adam und Eva sehr gut erschaffen hat. Als Gott die Menschen erschaffen hat, waren sie gut. Und dann hat Gott den Adam ein Gebot gegeben. Er hat nämlich gesagt, du darfst von allen Bäumen essen, nur von diesem einen Baum nicht. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Von diesem Baum darfst du nicht essen. Wenn du das tust, dann wirst du sterben. Und Adam und Eva haben gegen dieses Gebot verstoßen. Sie haben trotzdem von diesem Baum gegessen. Und genau das ist Sünde. Sünde bedeutet, dass Gott ein Gebot gibt, dass er sagt, du musst das machen und man macht es nicht. Oder Gott sagt, das darfst du nicht machen, aber man macht es trotzdem. Das ist Sünde. Sünde heißt, dass man ungehorsam ist. Dass man ungehorsam ist gegen Gott. Und das Wichtige ist nun, dass Sünde nichts Harmloses ist. Sünde ist auch nicht ein Fehler, der mal passieren kann, sondern Sünde ist, im wahrsten Sinne des Wortes, Sünde ist absolut tödlich. Denn die Sünde ist eine Beleidigung der Majestät Gottes. Durch die Sünde wird Gottes Gesetz verletzt. Johannes schreibt das im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde heißt, dass du gegen das Gesetz Gottes handelst. Und das Problem ist heute, dass viele Menschen sagen, naja, das stimmt, ich bin jetzt nicht perfekt, aber eigentlich bin ich doch gut genug, oder? Ich meine, Gott ist gut, ich bin auch gut und am Ende wird das schon irgendwie reichen, am Ende wird mich Gott schon irgendwie in den Himmel lassen. Das Problem ist, dass es ein tödlicher Irrtum ist und viele Menschen in unserem Land denken das. Es wird nicht reichen. Es ist arrogant, so von sich zu denken. Es ist arrogant zu denken, ich werde schon in den Himmel kommen. Demütig ist es zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Gott hat uns Menschen ursprünglich gut erschaffen. Er hat uns gerecht erschaffen. Er hat uns ohne Sünde geschaffen. Aber durch die Sünde sind wir Menschen aus der Gerechtigkeit Gottes rausgefallen. Und seitdem sind wir Menschen geistlich tot. Es ist nicht nur so, dass wir körperlich sterben müssen. Wir wissen alle, dass wir sterben müssen. Sondern wir sind auch geistlich tot. Und das heißt, dass wir Menschen, dass wir alle völlig verdorben sind. Wir sind verdorben in unserem Denken, wir sind verdorben in unserem Wollen, in unserem Reden und in unserem Tun. Jesus sagt das in Matthäus 15, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. So sind wir Menschen. Oder ganz bekannt auch Römer 3, da schreibt Paulus, wie wir sind, wie ich bin, wie du bist. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer, keiner verständig, keiner fragt nach Gott, alle sind abgewichen, sie taugen alle nichts, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das alles hat angefangen im Garten Eden. Das alles fing an mit dem Sündenfall. Und durch diesen einen Menschen, durch Adam, sind alle Menschen in die Sünde gefallen. Man kann das vergleichen, wenn es in der UNO eine Abstimmung gibt. Wenn über ein Gesetz abgestimmt wird, wenn dort ein deutscher Vertreter anwesend ist. Wenn der deutsche Vertreter für ein Gesetz stimmt, dann hat Deutschland dafür gestimmt. Und wenn der deutsche Vertreter dagegen stimmt, dann hat Deutschland dagegen gestimmt. Wir müssen verstehen, dass Adam uns im Garten Eden repräsentiert hat. Er war unser Repräsentant. Und dass Adam gegen das Gebot Gottes verstoßen hat, das lastet Gott uns allen an. Seitdem sind wir Menschen alle schuldig. Und wenn wir das nicht verstehen, dann können wir nicht zu Vers 8 kommen. Dann wird man auch den Vers 8 nicht verstehen. Das Problem ist, dass wir sündig sind. Das Problem daran ist, dass Gott zornig auf die Sünde ist. Gott wird die Sünde bestrafen. Gott wird seinen Zorn darüber auslassen. Und das Problem ist, wir sind alle davon betroffen. Was Adam Böses getan hat, das rechnet Gott uns allen zu. Das heißt, ich wiederhole, jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Jeder Mensch hat die Strafe Gottes verdient. Und diese Strafe, das heißt konkret die ewige Verdammnis. Das ist also eine Strafe, die niemals aufhört. Das ist eine Strafe, die nicht schlimmer sein könnte. Und wir haben keine Möglichkeit, dieser Strafe zu entkommen. Wir stehen alle unter dem Fluch Gottes. Das heißt, der erste Mensch, Adam, hat die gesamte Menschheit ins Verderben gerissen. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man nur eine Frage stellen. Kann man nur die Frage stellen, die Luther auch gestellt hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und die Antwort darauf kann nur lauten, wir haben keine Chance. Wir können nichts tun, um einen gnädigen Gott zu bekommen. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, können wir an dieser Stelle nur verzweifeln, wenn wir das verstehen. Wir können vor Gott nicht bestehen. Wir können nicht alle Gebote Gottes immer überall vollkommen perfekt halten. Wir können es nicht, aber Gott fordert das von uns. Aber wir können erst rufen, Herr, sei mir Sünder gnädig, wenn wir verstanden haben, was Sünde ist und wenn wir verstanden haben, dass wir überhaupt Sünder sind. Und dazu müssen wir verstehen, dass Gott vollkommen gut ist, dass es in Gott keine Sünde gibt und dass Gott keine Kompromisse macht. Wir müssen verstehen, dass wir die Erlösung brauchen und dass nur Jesus uns erlösen kann. Und jetzt kommen wir zu Vers 8. Wir lesen Vers 8. Jesus, er erniedrigte sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja sogar bis zum Tod am Kreuz. Also wir wiederholen das nochmal. Er hat sich selbst erniedrigt. Er hat es freiwillig gemacht. Jesus hätte es nicht nötig gehabt, sich zu erniedrigen. Und jetzt müssen wir nochmal wiederholen, Hebräer 4. Jesus war ohne Sünde. Er war vollkommen. Vollkommen in allem. Und weil er vollkommen war und weil er vollkommen geblieben ist, deswegen konnte er unsere Sünden tragen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns klar machen, dass er gehorsam war. Vers 8, er war gehorsam bis zum Tod. Aber er war nicht nur darin gehorsam, er war in allem gehorsam. Er hat alle Gebote Gottes immer eingehalten. Paulus schreibt in Galater 4, Vers 4, Jesus wurde unter das Gesetz getan. Und Jesus hat die Gebote immer eingehalten. Und die Pharisäer, die haben immer mal versucht zu zeigen, dass Jesus das nicht geschafft hat. Sie haben immer mal versucht zu sagen, guck mal, Jesus, da hast du es nicht eingehalten. Aber sie haben es nie geschafft. Jesus hat die Gebote eingehalten. Und er sagt es auch in der Bergpredigt. Jesus sagt dort in Matthäus 5, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Er hat die Gebote erfüllt. Er hat sie vollkommen eingehalten. Wenn Jesus das nicht gemacht hätte, dann könnten wir nicht erlöst werden. Dann könnten wir nicht von unserer Schuld befreit werden. Und Jesus, und das ist unser dritter Punkt, Jesus hat ein Opfer gebracht. Und zwar sich selbst. Und dieses Opfer, es war vollkommen. Es war im Alten Testament ja so, dass Tiere geopfert wurden. Also wenn ein Mensch im Alten Testament eine Sünde begangen hat, hat er ein Tier geopfert. Und diese Tieropfer hatten die Funktion, die Sünde zuzudecken. Aber jedem war klar, diese Opfer im Alten Testament können die Sünde nicht wirklich wegnehmen. Und als Jesus gekommen ist, da hat ja Johannes der Täufer gesagt, Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünden wegnimmt. Nicht was die Sünden zudeckt, sondern was die Sünden wegnimmt. Jesus war darin gehorsam, dass er gehorsam war bis zum Tod, dass er sich selbst geopfert hat, dass er selbst gestorben ist. Und sein Opfer diente dazu, den Zorn Gottes zu besänftigen, den Zorn Gottes zu tragen. Und für dieses Opfer musste er selbst sterben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass er Mensch geworden ist. Denn nur weil er Mensch geworden ist, deswegen konnte er sterben. Und jetzt können wir uns noch anschauen, was das für ein Tod war, Vers 8. Also er erniedrigte sich selbst, er wurde gehorsam bis zum Tod, sogar bis zum Tod am Kreuz. Dieser Tod war nicht nur etwas Schreckliches, dieser Tod war nicht nur grausam, er war nicht nur eine Schande, sondern er war ein Fluch. In 5. Mose 21, 23 heißt es, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und Jesus hing am Holz, er hing am Kreuz. Und damit war jedem klar, Jesus ist verflucht. Gott hat Jesus verflucht, nicht für seine eigenen Sünden, sondern für unsere Sünden. Gott der Vater hat Jesus bestraft. Er hat seinen Zorn über ihn ausgegossen. Er hat ihn für die Sünden bestraft, für die wir eigentlich hätten bestraft werden müssen. Und dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, dieses Opfer war stellvertretend. Es war an unserer Stelle. Es gibt ein sehr beeindruckendes Beispiel in 1. Mose 22. Da sollte es auch ein Opfer geben. Da hat nämlich Gott zu Abraham gesagt, opfer mir deinen Sohn Isaak, du sollst ihn opfern. Und der Abraham, der war dazu bereit. Der war bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und er hat schon das Messer angesetzt. Und er wollte dann wirklich den Isaak schlachten. Und im letzten Moment hat Gott dann gerufen, tu es nicht. Dann hat Gott nicht gesagt, du pass mal auf, es gibt jetzt doch kein Opfer. Das war alles nur ein Scherz. Nein, er sagt, Isaak wird nicht geopfert, aber an seiner Stelle wird jemand anders geopfert. In diesem Fall war es ein Tier. Es wurde ein Tier geopfert, damit Isaak nicht geopfert werden muss. Und so war es auch bei Jesus. Die Frage ist nicht, wird Gott seinen Zorn ausgießen? Die Frage ist nicht, wird Gott strafen? Sondern die Frage ist, wen wird Gott strafen? An wen wird er seinen Zorn ausgießen? Und was dieser Gehorsam heißt, das sehen wir auch im Garten Gethsemane. Da hat Jesus gebetet, Markus 14, Vers 36, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Oder Matthäus 26, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Wir wissen natürlich, wie es weitergeht. Wir wissen natürlich, was er danach noch gebetet hat. Er hat dann noch gesagt, nicht was ich will, sondern was du willst. Aber lassen wir das mal weg. Machen wir dieses Gedankenexperiment mal. Gehen wir mal davon aus, Jesus wäre nicht bereit gewesen, den Kelch des Zornes zu trinken. Nehmen wir an, er wäre diesen Weg nicht gegangen. Nehmen wir an, er wäre dem Petrus gehorsam gewesen. Er hätte gesagt, okay, ich höre auf den Petrus, ich gehe nicht diesen Weg des Todes. Ich gehe nicht den Weg bis zum Kreuz. Was würde das für uns persönlich bedeuten? Was hätte das für uns für eine Konsequenz? Für uns würde das bedeuten, dass wir dann den Zorn Gottes tragen müssten. Und das würde bedeuten für uns die ewige Verdammnis. Das würde bedeuten, dass wir dann alle ohne Ausnahme in die Hölle kommen würden. Und wir könnten nichts dagegen sagen. Das wäre juristisch absolut einwandfrei. Wir wären schuldig vor Gott und Gott würde uns dann bestrafen. Und jetzt kommen wir zur Gesinnung Christi. Das ist der Vers 5. Wir sollen diese Gesinnung Christi haben. Wir sollen diese Einstellung haben, die Jesus Christus hatte. Jesus hatte die Einstellung, dem Vater gehorsam zu sein, und zwar in allem. Sogar darin, die Gebote zu halten, sogar darin zu sterben, sogar darin, ans Kreuz zu gehen, um den Zorn auf sich zu nehmen. Und wenn wir uns jetzt klar machen müssen, dass wir diese Einstellung auch haben sollen. Wir sollen ja auch diese Einstellung haben, das sagt ja Paulus in Vers 5. Da müssen wir uns klar machen, wir können diese Einstellung gar nicht haben. Wir können niemals diese krasse, diese extreme Einstellung haben, die Jesus hatte. Und wenn wir uns das klar machen, dann müssen wir es auch wieder deutlich machen, dass wir Sünder sind. Dieser Abschnitt dient dazu, uns zu demütigen. Er dient dazu, zu erkennen, wer wir selbst sind, dass es in uns nichts Gutes sind, dass wir Sünder sind und dass Jesus vollkommen ist und dass er eine Einstellung hatte, die wir vielleicht erstreben können, die wir vielleicht uns wünschen können, aber die wir niemals erreichen werden. Und das ist die Ermahnung an uns. Wir sollen uns demütigen. Wir sollen immer mehr danach streben, diese Einstellung auch zu bekommen, diese Einstellung der Liebe, diese Einstellung, dem Vater gehorsam zu sein. Aber wir haben auch den Trost. Nämlich den Trost auf die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und die Antwort finden wir in Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, wenn du das glaubst, dass du ein Sünder bist, dass du böse bist, dass es in dir nichts Gutes gibt, wenn du glaubst, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, dass du schuldig bist, dass du die ewige Strafe wirklich verdient hast, wenn du daran glaubst, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist, dass er gekommen ist, um uns zu erlösen, für unsere Sünden zu sterben, dass er wirklich der Messias ist, dass er der Retter ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist, dass er wirklich am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Wenn du das glaubst, dann rechtfertigt Gott uns. Das heißt, dann werden uns die Sünden vergeben und dann stehen wir nicht mehr schuldig vor Gott. Dann sind wir freigesprochen. Das ist wie vor einem Gericht. Du stehst vor Gericht und der Urteilsspruch lautet freigesprochen. Und wenn wir das sind, dann dürfen wir Gott Vater nennen, denn dann sind wir Gottes Kinder. Und dann werden wir nach dem Tod in die ewige Herrlichkeit kommen. Und ich möchte jetzt nochmal auf Vers 3 kommen. Ich komme zum Schluss mit Vers 3. Denn die Frage ist, was heißt das jetzt für unser Verhalten untereinander? Wie sollen wir untereinander jetzt umgehen, wenn wir diese Gesinnung haben sollen, die Christus hatte? Vers 3. tut nichts aus Selbstsucht oder eitler Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen wie sich selbst. Könnte man meinen, in Demut achte einer den anderen wie sich selbst. Könnte man sagen, das ist sehr herausfordernd. Paulus schreibt aber was anderes. Er sagt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das heißt im Umkehrschluss, achte dich selbst niedriger, achte dich selbst geringer als den anderen. Der andere ist ein Sünder und der andere hat die Gnade Gottes nötig. Aber denke immer daran, du bist ein größerer Sünder, du hast die Gnade Gottes noch nötiger. Wir haben es heute gehört in der ersten Schriftlesung, Römer 12, Vers 16, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Bei den Jüngern war das ein bisschen anders. Die hatten einmal eine Frage gehabt. Sie haben sich nämlich mal gestritten, wer der Größte ist. Und Jesus hat ihnen diese Frage beantwortet. Und damit möchte ich schließen. Er hat nämlich gesagt, okay, wenn du der Größte sein willst, wenn du der Erste sein willst, dann sollst du von allen der Letzte sein und der Diener. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und dass wir diese Einstellung immer mehr bekommen, dazu helfe uns Gott. Amen.